Herr Jesus, danke, dass du uns versorgst mit guten Gaben, dass du uns so viel gibst, dass wir davon abgeben dürfen. Herr, wir haben Verantwortung für das, was du uns anvertraut hast. Danke, dass wir offene Herzen haben. Danke, dass du uns sagst, was wir mit unserem Vermögen tun sollen. Wir möchten dir danken für die Gaben, die jetzt eingegangen sind. Wir möchten dich bitten, dass sie in deinem Sinne verwaltet werden. Gib Weisheit dafür. Und dass dein Reich dadurch auch auf dieser Erde gebaut wird. Wir möchten dich jetzt für die Predigt bitten, Herr Jesus, rede du zu unseren Herzen, rede du zu meinem Herzen und mach unsere Ohren weit auf, dass du vor uns stehst und dass du der Redende bist. Wir danken dir für dein Wort. Amen. Wir haben heute ein Thema, was nicht in unsere Predigtreihe über den Kolosserbrief passt. Wir möchten ja ein, zwei, drei Predigten, je nachdem wie, haben über das Thema Lob, Anbetung in der Gemeinde. Hintergrund ist, dass wir nachdenken über unseren Gesang auch und über die Anbetung Gottes, die in unserer Gemeinde geschieht. Wie gesagt, heute ein etwas anderes Thema, wie wir es zurzeit gewöhnt sind. Nachdem wir ja gerade die Gebetswoche hinter uns haben, fast hinter uns haben, komme ich mir vor, als würde ich über ein Thema reden, was uns gar nicht betrifft. Man ist so voll davon, wie schön es ist, im Kreis von Geschwistern unseren Herrn zu loben. Ihr müsstet dabei sein. Der Raum ist so voll, dass kaum mehr Luft in dem Raum ist. Es wird gesungen aus vollem Herzen für den Herrn Jesus. Ein Gesang, der ist einzigartig. Und dann knien wir nieder, eine halbe Stunde lang, und beten unseren Herrn Jesus an. Und wie schön ist es zu sehen, welche Aspekte der Anbetung in jedem einzelnen Herzen sind. Wenn ihr etwas Besonderes erleben möchtet, was euer Herz aufmuntert, dann kommt heute Abend zur letzten Veranstaltung dieser Gebetswoche. Vielleicht könnt ihr den Martin ja überreden, dass wir es noch eine Woche länger machen. Aber nicht nur die Gebetswoche hat mich bewegt. Es hat mich auch bewegt, als ich hörte, nach der Veranstaltung gestern Abend trifft sich die Jugend auf der Empore zu einer Party. Ich habe gedacht, Mai, was wird das sein? Ich habe einen Schorsch gefragt, was wird das sein? Er sagt, frag die Mädels, die das veranstalten. Ich bin hingegangen und habe sie gefragt. Und wisst ihr, was sie gesagt haben? Wir möchten uns zusammensetzen und uns austauschen über das, was der Jesus im vergangenen Jahr in unserem Leben getan hat. Und wir möchten die Zeit nutzen, ihm dafür Danke zu sagen. Ist das nicht schön? Wenn dieser Wunsch in den Herzen von jungen Leuten da ist, da braucht man eigentlich über dieses Thema Lob und Anbetung im Gottesdienst oder lebendige Gottesverehrung im Leben der Gläubigen gar nicht reden. Aber es tut ja schon mal gut, wenn wir uns selbst hinterfragen, und ich möchte diesen Morgen dazu nutzen. Ein Spaziergänger geht durch den Wald und sieht einen Holzarbeiter an einem gefällten Baum. Dieser Holzarbeiter sägt wie ein Wilder an diesem Baum. Er müht sich ab und schuftet. Der Schweiß rinnt ihm von der Stirn. Der Spaziergänger schaut ihm eine Weile zu und wundert sich. Und dann geht er auf den Waldarbeiter zu und sagt, entschuldigen Sie, dass ich mich hier einmische, ich bin kein Experte, aber mir ist aufgefallen, Ihre Säge ist ja total stumpf. Wollen Sie diese nicht einmal schärfen? Der Waldarbeiter hat nur ganz wenig Zeit, blickt kurz auf und sagt, dafür habe ich keine Zeit, ich muss sägen. Über diese Geschichte schmunzeln wir alle. Aber verhalten wir uns nicht häufig genauso wie der Holzfäller? Wir merken, irgendwas in unserem Leben, in unserem Gottesdienst klemmt. Es läuft nicht so, wie es laufen könnte. Und wir mühen uns ab. Wir geben uns alle Mühe. Wir nehmen alle Zeit zusammen, alle Kraft, die wir haben, um dieses Defizit, was wir empfinden, auszugleichen. Aber wir bleiben dabei innerlich leer. Unser geistliches Leben läuft nicht so effektiv, wie es sein könnte. Und wir bleiben irgendwie auf der Strecke. Wir spüren die Symptome deutlich in unserem Leben und behandeln sie nach bestem Wissen und Gewissen mit allem, was uns zur Verfügung steht. Aber an die Ursache kommen wir irgendwie nicht ran. In unserer Gemeinde gibt es Leute, die haben große Gaben im musikalischen Bereich. Sie dienen uns hier als Singteam, spielen Instrumente in wunderbarer Weise und versuchen uns in unserem Lob anzuleiten und tun das auch auf gute Weise. Das ist gut. Wir sind sehr dankbar dafür, dass Geschwister so ihre Gabe gebrauchen. Und trotzdem geht es mir manchmal so, ich sitze hier und mein Herz singt nicht mit. Mein Herz ist irgendwie leer und ich spüre, das Lob und die Ehre, die ich Gott geben sollte, ist nicht so, wie sie ihm gebührt. Auch im Zeugnisteil unseres Gottesdienstes ist es doch manchmal recht still und wir wünschten uns, das könnte mehr sein. Denken wir an die Gebete in dem Gebetsteil, in dem Anbetungsteil. Wünschen wir uns nicht da auch, dass unsere Herzen voller sind und dass mehr heraussprudelt? Das Abendmahl, in dem wir dem Herrn Jesus in besonderer Weise die Ehre geben möchten, findet doch oft relativ wenig Anklang oder Beachtung in unserer Gemeinde. Oft sind die Reihen leer. Da stellt sich doch die Frage, was könnten wir tun? Wie könnten wir dieses Defizit ausgleichen? Wo können wir Hilfe finden? Wo können wir Hilfe suchen? Müssen wir unsere Gottesdienste irgendwie attraktiver gestalten? Sollten wir die Anbetungszeiten vielleicht ein wenig gefühlsbetonter machen? Ist das Feiern des Abendmahls nicht vielleicht eine total veraltete Form und wir sollten irgendwie das anders machen? Könnten wir vielleicht unseren Gesang mit den Mitteln, die uns die moderne Musik bietet, irgendwie aufpeppen, aufwerten? Würde uns das weiterhelfen? Ihr werdet sicher mit mir einer Meinung sein, dass diese ganzen Vorschläge, die ich jetzt gemacht habe, dem Holzfäller gleichen würden. Die Säge würde dadurch nicht schärfer, wenn wir an diesen Dingen etwas ändern würden, nur an der äußeren Form. Wie können wir Hilfe erfahren? Indem wir in Gottes Wort hineinschauen, so wie wir es schon oft erlebt haben, indem wir uns unserem Gott neu hingeben, indem wir von ihm selbst das Lob in unseren Herzen anstimmen lassen. In dieser Weise wird Lob und Anbetung wieder groß werden für uns. Und ich möchte diese Predigt, diesen Morgen dafür nutzen, dass wir gemeinsam in Gottes Wort hineinschauen und uns dieses Thema wieder vor Augen stellen. Lebendige Gottesverehrung in meinem und deinem Leben. Und dass uns das wieder antreibt, Gott zu ehren, ihm die Verehrung zu bringen, die ihm gebührt und diese Gottesverehrung auch nach seinem Willen und nach seinem Wohlgefallen zu praktizieren. Das Lob Und die Anbetung Gottes sind die zentralen Tätigkeiten im Leben eines Christen. Sie sind unser Sinn, unsere Sinngebung. Wir sind hier auf der Erde, um Gottes Lob groß zu machen. So gehören Lob Gottes und Anbetung auch zu den Hauptstücken des biblischen Gottesdienstes, so wie Gott sich die Versammlungen der Gläubigen überall auf der Welt vorstellt. Wir kennen alle den Vers aus Apostelgeschichte 2, Vers 42, wo der Gottesdienst oder das Gemeindeleben in vier Hauptbestandteile unterteilt wird. Da heißt es: Und sie blieben beständig in der Lehre der Apostel, in der Gemeinschaft, im Brotbrechen und in den Gebeten. Wort Gottes, Gemeinschaft, Abendmahl und Gebet bilden die vier Hauptbestandteile des biblischen Gemeindelebens. Aber halt, wir haben doch gesagt, Lob und Anbetung ist das, wozu wir hier sind. Wo finden wir denn die in diesem Gemeindeleben? Warum werden die nicht aufgezählt in der Apostelgeschichte? Ich denke, ihr seid mit mir eins, wenn wir sagen, jeder dieser vier Bestandteile des biblischen Gemeindelebens funktioniert nicht richtig ohne Lob und Anbetung Gottes. Wenn wir zusammenkommen und beten und wir würden Gott nicht loben und anbeten, fehlt was. Wenn wir Gemeinschaft miteinander pflegen und unsere Gespräche drehen sich nur ums Wetter und um unser Auto und nicht um unseren Gott und ihn verehren, fehlt was. Wie wollen wir Abendmahl feiern, ohne unseren Herrn Jesus anzubeten, ihn zu loben? Unmöglich. Und auch die Predigt stellt uns immer wieder Gottes Größe vor Augen und führt uns zu Lob und Anbetung. Lob und Anbetung lassen sich nicht aus dem Gemeindeleben heraustrennen, genauso wenig, wie sie sich heraustrennen lassen sollten aus deinem und meinem persönlichen Christenleben. Wir wollen nun uns Gedanken machen, warum wir Gott loben und anbeten. Wir wollen uns Gedanken machen über Gründe für Lob und Anbetung. Was könnten das für Gründe sein in der Gemeinde und in unserem persönlichen Leben? Wir wollen uns heute Morgen auf drei Hauptgründe beschränken. Aber ich denke, dass in diesen drei Hauptgründen alle persönlichen Gründe, die du in deinem und ich in meinem Leben finden, sich einbetten lassen, dass sie da eingeschlossen sind. Der erste Grund ist, den ich in der Bibel gefunden habe, weil Gott es will. Es ist Gottes erklärter Wille, dass er unsere Verehrung in verschiedenen Formen wie Dank, Lob, Ehre und Anbetung haben möchte. In Psalm 29, Vers 2 werden wir aufgefordert: Gebt dem Herrn die Ehre seines Namens. Gebt dem Herrn die Ehre seines Namens. Betet den Herrn an in heiligem Schmuck. Er fordert uns auf. Das ist ein Befehlssatz. Gebt ihm die Ehre. Und daher finden wir in der Bibel auch viele Aufforderungen, unsere Gaben und unsere Fähigkeiten zur Verehrung Gottes zu nutzen. Gott hat uns nicht nur einen Auftrag gegeben, sondern er hat uns auch Mittel an die Hand gegeben, wie wir das ihm gefällig tun können. In Psalm 96, Vers 8, ihr merkt, es werden heute sehr viele Bibelstellen kommen aus dem Psalmen. Wer die nochmal nachlesen möchte, er kann mich ansprechen, ich werde hinterher auch meine Predigt gerne in schriftlicher Form weitergeben. Also wenn ihr mit dem Schreiben jetzt nicht nachkommt, es macht nichts, ihr könnt es von mir schriftlich haben, ihr braucht mich nur ansprechen. Im Psalm 96, Vers 8 sagt der Psalmist: Bringt dem Herrn die Ehre seines Namens, bringt Gaben dar und geht ein zu seinen Vorhöfen. Hier merken wir, es geht nicht nur um das, was aus unserem Mund herauskommt. Hier spricht der Psalmist schon von Gaben, die wir bringen sollen. Und ich denke, dass hier an dieser Stelle nicht nur materielle Gaben gemeint sind. Wir werden später noch darauf eingehen, dass Gott unser ganzes Sein möchte. Bringt Gaben dar und geht ein zu seinen Vorhöfen. Denken wir nur an die Gebote, die uns gegeben sind. So befiehlt uns Gott in diesen Geboten doch die ausschließliche Anbetung seiner Person. 2. Mose 34 wiederholt Mose noch einmal und sagt, denn du sollst keinen anderen Gott anbeten, denn der Herr, dessen Name der Eifersüchtige ist, ist ein eifersüchtiger Gott. Lob und Anbetung gebühren nur ihm. Indem wir keine anderen Götter anbeten sollen, impliziert sich doch oder ist doch enthalten, dass wir ihn anbeten sollen, keine anderen, also ihn. Gleichzeitig ist diese Aufforderung in diesem Gebot enthalten. Ist nicht gerade Anbetung das, über das sich auch Götzen definieren? Wenn wir fragen, was ist ein Götze in deinem Leben, dann sagen wir, das ist das, dem ich zu viel Ehre gebe, wo aber keine Ehre zulässig wäre. Zum Beispiel das Geld. Wenn ich das Geld in meinem Leben verehre, ist das Geld mein Götze. Die Verehrung definiert einen Götzen. Wie viel mehr gebührt dann Gott die Anbetung, der doch alleine Gott ist? Wie viel Mühe machen wir uns um alltägliche Dinge, die eigentlich keine Verehrung haben sollten? Geben wir Gott das, was ihm gebührt? Der Psalmist belehrt uns in dem Psalm 97, Vers 7, schämen müssen sich alle, die den Götzenbildern dienen und sich wegen der nichtigen Götzen rühmen. Vor ihm werfen sich alle Götter nieder. Und wer ist dieser ihm? Unser Gott. Hier möchte ich diesen Punkt auch schon abschließen, dass Gott unsere Ehre will, und möchte festhalten, wie können wir weiterkommen in unserer Anbetung? Was kann die Hilfe sein? Wir haben festgehalten, Gott will Anbetung in deinem und meinem Leben und im Gottesdienst. Und je mehr in unserem Herzen die Bereitschaft wächst, seinem Willen gehorsam zu sein, je mehr wird auch Anbetung in unserem Leben wachsen. Möchtest du, dass in deinem Leben das Lob Gottes schöner wird? Hier ist eine Hilfe. Sei bereit, seinem Willen zu gehorchen. Der nächste Grund, dem wir uns zuwenden möchten, wäre, Gott ist groß. Gott will Anbetung, aber wir haben auch Grund, ihn anzubeten, wenn wir ihn anschauen, seine Größe. In den Psalmen gipfeln die Gründe der Anbetung in dem schlichten Bekenntnis, dass er unser Gott ist und wir sein Volk. Ihr kennt den Vers alle, Psalm 95, Vers 6 und 7. Kommt, lasst uns anbeten und uns beugen, lasst uns niederfallen vor dem Herrn, unserem Schöpfer, denn er ist unser Gott und wir sind das Volk seiner Weide und die Schafe seiner Hand. Wir beten Gott an, weil er Gott ist. Er ist groß und trotzdem ist er ein persönlicher Gott. Wir dürfen das Volk seiner Herde sein. Gibt es überhaupt einen schöneren Grund für Anbetung als den, der in der Person unseres Gottes liegt? Dieser Grund, ich bete Gott an, weil er Gott ist, ist völlig erhaben über deine und meine Lebensumstände. Der ist völlig erhaben darüber, wie ich mich fühle, weil der Grund, warum ich ihn anbete, bei Gott liegt. Er liegt nicht bei mir, sondern bei ihm. Und er ist doch unwandelbar. Er ändert sich doch nicht. Er ist doch nicht Gefühlsschwankungen unterlegen. daher dürfen wir ihn anbeten. Es gibt noch viele weitere Gründe der Verehrung, die in Gottes Wesen verankert sind. Wenn ich darüber sprechen würde, wäre die Stunde wahrscheinlich sehr lange und bald rum. Aber denken wir nur an seine Heiligkeit oder seine Gütigkeit, seine Liebe, seine Treue, seine Barmherzigkeiten, die jeden Morgen neu sind. Der Psalmdichter David konnte gar nicht anders und hat gesagt, das Lob deiner großen Güte soll man reichlich fließen lassen und deine Gerechtigkeit soll man jubelnd rühmen. Psalm 145, Vers 7. Die Liste lässt sich sehr weit fortsetzen. Die Liste, in der steht, wie unser Gott ist. Und jeder neu erkannte Punkt über das Wesen Gottes, über seine Eigenheit, seine Größe, soll uns doch neu in die Anbetung und das Lob Gottes treiben. Wir lesen doch nicht die Bibel und erforschen Gottes Wesen, nur damit wir mehr wissen. Zweck und Ziel ist, dass wir ihn erkennen. Suchen wir Hilfe, wie wir unser Lob gottgemäßer gestalten können, ihm wohlgefälliger? Je mehr wir uns mit Gottes Wort beschäftigen und sein Wesen erkennen, in demselben Maß werden Qualität und Quantität, also die Menge unseres Lobes, wachsen. Möchtest du, dass dein Lob wächst? Hier ist eine Hilfe, eine zweite Hilfe. Beschäftige dich mit Gottes Wesen und das Lob Gottes wird in deinem Herzen angestimmt werden. Der nächste Grund, mit dem wir uns beschäftigen möchten, ist nicht sein Wesen, nicht sein Befehl, sondern seine Taten. Gott hat Gutes an mir getan. Ein Grund, ihn zu loben. Persönliche Erlebnisse mit unserem Herrn Jesus und die Zuwendungen der Gnade Gottes in unserem Leben sollen immer Dank und Lob zur Folge haben. Eigentlich sollte es uns nicht schwerfallen, hier genügend Gründe für Lob zu finden. An Gott wird es sicher nicht liegen, wenn unsere Lippen verschlossen bleiben. In Psalm 145 noch einmal ruft der Psalmist auf, ein Geschlecht rühme dem anderen deine Werke und verkündige deine mächtigen Taten. Gründe für unser Schweigen liegen nicht bei Gott. Gründe für unser Schweigen könnten vielleicht unser träges Herz sein, welches Gottes Handeln einfach nicht als sein Handeln erkennt. Es könnte sein, dass wir, anstatt auf ihn zu vertrauen und auf seine Taten, wir mit uns beschäftigt sind und die Abhängigkeit von ihm uns aus den Augen geglitten ist. Wisst ihr, ich bin der festen Überzeugung, dass Undank gegenüber Gott Sünde ist. Wenn ihr nachlesen möchtet, worauf ich meine Begründung stütze, Kolosser 3, Vers 15, und Lukas 17, Vers 17. Undank ist Ausdruck meines Stolzes und meines Hochmuts. Ich brauche nichts. Warum soll ich danken? Auch hierfür dürfen wir Buße tun. Wir dürfen uns beugen und sagen, ja, Herr Jesus, das ist Sünde. Vergib sie mir. Und wenn wir diese Vergebung erfahren haben, die er uns versprochen hat, dann dürfen wir wie David beten, Herr, tu meine Lippen auf, dass mein Mund dein Lob verkündige. Wir dürfen sogar Gott bitten, dass er unsere Lippen öffnet. Es ist nicht eine Aufforderung an mich nur, ich muss etwas tun, sondern wir dürfen mit unserer Schwachheit zu Gott kommen. Wollen wir unser Lob verbessern, unsere Anbetung in unserem Leben? Welche Hilfe gibt es? Wenn wir stets seine Gegenwart suchen und vertrauten Umgang mit ihm pflegen, werden wir sein Handeln in unserem Leben erfahren und es wird nicht an Gründen fehlen, die unseren Mund zu seiner Ehre öffnen. Willst du Hilfe, um dein Lob zu verbessern? Hier ist eine. Such den vertrauten Umgang mit dem Herrn Jesus. Rechne mit ihm in deinem Leben und du wirst Dinge erleben, die er in deinem Leben tut. So wie die Jugend sich zusammengesetzt hat und hat gesagt, wir wollen uns darüber austauschen. Genau das ist geschehen und das wird Lob Gottes im Leben zur Folge haben. Nachdem wir uns Gründe angeschaut haben, warum wir Gott loben sollen und auch gesehen haben, dass diese Gründe uns in die Anbetung treiben und dass wir da Hilfen auch erfahren, einfach das Lob Gottes zu verbessern in unserem Leben, möchte ich nun einmal eingehen auf die verschiedenen Arten der Verehrung Gottes. Arten der Verehrung Gottes. Wir benutzen für die Verehrung Gottes unterschiedliche Begriffe, die wir aus der Bibel genommen haben. Und die möchten wir uns heute Morgen auch ein wenig genauer anschauen. Wir kennen da Begriffe wie Dank, Lob, Preis, Ehre, Anbetung. Vielleicht fallen euch noch mehr ein, aber auf die will ich mich einmal beschränken heute Morgen. Diese Begriffe meinen doch nicht alle das Gleiche, oder? Sie betonen unterschiedliche Aspekte der Verehrung. Und was mir aufgefallen ist, als ich mich damit beschäftigt habe, sie betonen auch eine unterschiedliche Intensität der Verehrung Gottes. Beginnen möchte ich mit dem Dank. Dank ist die Schuld des Menschen gegenüber seinem Geber. Wir lernen schon als Kind, uns doch zu bedanken, wenn wir etwas erhalten haben. Dank kostet uns nichts. Danke sagen macht keinen Menschen ärmer. Danke sagen ist nicht mit einem Opfer verbunden. Danke sagen ist Pflicht. Paulus gibt uns ein gutes Beispiel in seinen Briefen. Immer wieder lesen wir, wofür er Gott dankt. Und das, was mich am meisten bewegt, er dankt für die Geschwister. 2. Thessalonicher 1, Vers 3 ist so ein Beispiel. Da lesen wir, wir sind es Gott schuldig, alle Zeit für euch zu danken, Brüder. Wir sind es Gott schuldig, alle Zeit zu danken für euch, Brüder. Natürlich waren die Schwestern in Thessalonich da mit eingeschlossen. Paulus hat gesehen, ich habe Geschwister an die Hand gestellt bekommen und er ist Gott so dankbar dafür, dass er es als eine Schuld empfindet, dafür zu danken. Wie groß ist jedoch die Gabe, die wir in unserem Herrn Jesus bekommen haben? Er selbst ist doch die größte Gabe, die ein Mensch je empfangen kann auf dieser Erde. Sollte unser Dank da nicht entsprechend ausfallen? Wenn wir durch die Briefe des Paulus lesen, finden wir, dass er auch dafür dankt. Gott sei Dank für seine unaussprechliche Gabe, sagt er den Korinthern. Dank ist die Schuld des Menschen gegenüber Gott. Sie kostet nichts. Ein wenig anders ist das Lob und der Preis gegenüber Gott geartet. Diese Worte, Lob und Preis, werden oft für das Gleiche in der Bibel gebraucht. Ich habe mal geschaut, wenn man in gewisse Psalmen hineinschaut, steht in einer Übersetzung wie der Elberfelder zum Beispiel Preis und in der Schlachterübersetzung Lob. Und bei einem anderen Psalm ist es genau umgekehrt. Diese Worte kann man für das Gleiche benutzen, Lob und Preis. Diese beiden Worte drücken einen großen Dank aus, wobei nicht die Gabe im Vordergrund steht, sondern der Geber. Ein Beispiel. Ich habe hier 2 Euro und ich würde die dem Jakob geben. Dann würde der Jakob zu mir sagen, was würde er sagen? Dankeschön. Er würde sich bedanken. Dann geht er wieder auf seinen Platz und sagt seinem Papa, Uli, also Papa, schau mal, Der Gunnar ist klasse. Der hat mir 2 Euro geschenkt. Er dankt nicht dem Uli für mich, sondern für die 2 Euro. Mir dankt er für die 2 Euro. Und vor dem Uli lobt er mich. Merkt ihr den Unterschied? Wir danken für die Gabe und loben den Geber. Lob und Preis sind Worte, die Gott danken und verherrlichen für seine Taten und sein Wesen. Lob und Preis sind Worte, die wir weitergeben. Auch hier stellen wir fest, Gott loben und ihn preisen kostet uns nichts, außer der Überwindung unserer eigenen Trägheit. Wenn wir Gott loben und ihn preisen, werden wir nicht ärmer. Es kostet uns nichts. Es kommt aus unserem Mund heraus. Es sind Worte. Den Herrn will ich preisen, alle Zeit. Beständig soll sein Lob in meinem Mund sein, sagt der Psalmdichter in Psalm 34. Lob richtet sich an den Geber. Es hat den Geber im Vordergrund und nicht die Gabe. Die nächste Art der Verehrung, und ich denke, das ist jetzt wie eine Treppe. Der Dank war unten. Wir danken, wir sagen Worte für die Gaben. Lob ist die nächste Stufe. Wir sagen Gutes über den Geber. Und jetzt kommen wir zur Ehre. Wir bewegen uns eine Stufe höher auf der Treppe der Verehrung. Ehre ist nicht nur eine verbale Äußerung, also eine Äußerung aus unserem Mund, sondern sie bezieht unser Leben jetzt ganz ein. Ehre ist mit einer Haltung, einem Opfer oder mit Taten verbunden. 5 Dinge sind mir in der Bibel aufgefallen, mit denen Gott geehrt werden will. Sucht einmal die Bibel durch, was er sagt, womit wir ihn ehren sollen. Dann werdet ihr feststellen, dass da Opfer, Herzenshaltungen und Taten mit verbunden sind. Das erste war Früchte der Gerechtigkeit, habe ich gefunden. Das zweite, eine demütige Herzenshaltung. Das dritte, mit dem wir Gott ehren können, ist unser Besitz. Das vierte, Barmherzigkeit gegenüber den Armen. Und das Verkündigen seines Namens ist der 5. Punkt. Ich will die kurz ausführen. Also der 1. Punkt, Früchte der Gerechtigkeit. Ich denke, ich lese das erste den Vers, Philipper 1, Vers 11. Das schreibt der Paulus an die Philipper, dass sie erfüllt werden sollen mit den Früchten der Gerechtigkeit, die durch Jesus Christus gewirkt werden zur Ehre und zum Lob Gottes. Früchte der Gerechtigkeit werden in uns gewirkt zur Ehre Gottes. Was sind Früchte der Gerechtigkeit? Ich denke, damit umschreibt der Paulus einen veränderten Charakter. Einen Charakter, der dem Herrn Jesus ähnlicher ist, der seine Gerechtigkeit offenbart. Unser geistliches Wachstum und die Umgestaltung in das Bild des Herrn Jesus oder unsere Heiligung, wie man es auch nennen könnte, ehren ihn. Ehren durch Früchte der Gerechtigkeit. Das zweite, wodurch wir Gott ehren können, ist unsere Herzenseinstellung. Die Bibel sagt ganz einfach in Sprüche 15, Vers 3, die Frucht des Herrn ist die Schule der Weisheit. Halt, ich habe mich verschrieben. Die Furcht des Herrn, muss es heißen, ist die Schule der Weisheit. Und der Ehre geht Demut voraus. Der Ehre geht Demut voraus. Wir ehren Gott durch ein demütiges Herz. Der 3. Punkt. Gott will geehrt werden durch unseren Besitz. Sprüche 3, Vers 9. Ehre den Herrn mit deinem Besitz und mit den Erstlingen all deines Einkommens. Klare Anweisung. Ehre hat nicht nur mit meinem Mund zu tun. Ehre hat mit meiner Einstellung zu tun. Demut hat mit meinem Charakter zu tun und auch, wie ich mit meinem Besitz umgehe. Aber damit nicht genug. Gott will auch glaubwürdig geehrt werden durch eine saubere Einstellung zu unserem Nächsten. Wieder in den Sprüchen lesen wir, wer den Schwachen unterdrückt, der lästert seinen Schöpfer. Das Gegenteil von Verehrung. Wer ihn aber ehren will, der erbarmt sich über den Armen. Sprüche 14, Vers 31. Willst du Gott ehren? Dann denk über deine Almosen nach. Der fünfte Punkt. Ehren durch Verkündigung seines Namens. Jemand hat einmal gesagt, die beste Evangelisation ist, Gott zu ehren. Unser ganzes Sein, all unsere Lebensbereiche sind auf ihn ausgerichtet, wenn wir ihn ehren und stellen seine Vorzüge dar. Wenn du jemanden anpreisen willst, dann redest du gut von ihm. Wenn du möchtest, dass zum Beispiel, wenn ich möchte, dass mein Sohn eine Arbeitsstelle bekommt und ich gehe in eine Werkstatt und sage, mein Sohn ist klasse. Der hat in der Schule aufgepasst und ich habe ihn versucht, gut zu erziehen. Dann lobe ich meinen Sohn vor dem Arbeitgeber und der Arbeitgeber nimmt meinen Sohn als Lehrling an. Evangelisation, die beste Art der Evangelisation ist Verehrung Gottes. Wir reden vor den Menschen gut von ihm. Mose gibt uns in seinem Lied, in dem fünften Buch Mose, ein gutes Beispiel dafür. Denn ich will den Namen des Herrn verkündigen, sagt Mose. Das ist der Teil der Evangelisation. Und er sagt, wie tue ich das? Gebt unserem Gott die Ehre. Ich will seinen Namen verkünden. Doppelpunkt. Gebt unserem Gott die Ehre. Wir sehen, Ehren geht weit über Lob und Dank hinaus. Ehren kostet uns etwas. Es ist mit einer Lebenseinstellung zu unserem Gott verbunden. Gott ehren erfordert Heiligung. Die letzte Stufe der Verehrung Gottes ist die Anbetung. Anbetung ist, denke ich, die höchste Form von Gottesverehrung. Wir benutzen dieses Wort oft so landläufig. Wir wollen jetzt anbeten. Aber wenn wir biblische Anbetung nehmen, wie wir sie in der Bibel finden, geht das weit über das hinaus, was wir oft darunter verstehen. Anbeten ist einfach sein ganzes Sein, sein ganzes Wesen zum Opfer für Gott zu geben. Anbetung ist das demütige Niederfallen verbunden mit dem Bekenntnis, mein Herr und mein Gott. In Psalm 95, Vers 6 heißt es, kommt, lasst uns anbeten und uns beugen. Lasst uns niederfallen vor dem Herrn, unserem Schöpfer. Niederfallen. Das muss nicht immer bildlich geschehen, wenn ich anbete. Aber im Herzen muss es geschehen. Im Herzen muss eine Beugung und ein Niederfallen vor Gott da sein. Dies ist das Verhaltensmuster für Anbetung im Alten Testament. Aber auch im Neuen Testament finden wir genau dasselbe Verhaltensmuster. Schauen wir uns an, wie die Jünger den Herrn Jesus angebetet haben. In Matthäus 14, Vers 33 finden wir das, die Begebenheit, wo der Jesus auf dem See gewandelt ist und sie haben gedacht, es ist ein Gespenst. Es war ein großer Sturm und dann nehmen sie den Herrn Jesus ins Boot und der Sturm ist still. Und dann lesen wir in Matthäus 14, Vers 33, da kamen die, in dem Schiff waren, warfen sich anbetend vor ihm nieder und sprachen, wahrhaftig, du bist Gottes Sohn. Wieder das gleiche Verhaltensmuster, den Herrn Jesus erkannt, sich vor ihm niedergeworfen und bekannt, du bist Gottes Sohn. Anbetung ist nichts Gewöhnliches, nichts Alltägliches, so wie der Dank. Anbetung ist die Antwort des Menschen auf eine Offenbarung Gottes in seinem Leben. Da ist etwas aufgegangen, wie Gott ist. Und die Antwort ist Anbetung. Anbetung ist etwas Ewiges. Das Bekenntnis, was wir in der Anbetung geben, ist nicht zeitlich begrenzt, sondern dieses Bekenntnis, mein Herr und mein Gott, wird mein ganzes Leben und die Ewigkeit hindurch Inhalt meines Lobes sein. Und auch Inhalt und Zweck meines Lebens. Anbetung allein auf einen Gefühlsausbruch zu reduzieren, wäre da doch Betrug, oder? Dass man sagt, ach, da war irgendwas in meinem Herzen und das war so schön, das muss Anbetung gewesen sein. Nein, Anbetung ist Erkennen einer Gottesoffenbarung in seinem Wort, in dem, was er an mir tut, im Gebet, wie auch immer, und meine Antwort darauf. Niederfallen und bekennen, er ist Gott. Also Anbetung auf einen Gefühlsausbruch zu reduzieren, wäre ein Betrug. Aber Anbetung ohne Beteiligung des Gefühls ist auch Heuchelei. Wenn doch unser Herz, unser ganzes Herz bei der Anbetung gefordert ist, dann schließt es das Gefühl mit ein. Dann wird da Freude in meinem Herzen sein. Das auszuklammern wäre falsch. Wir sollen uns nur bei der Anbetung vor Augen halten, das Gefühl ist nicht die Lokomotive, sondern der Waggon. Bei der Anbetung ist unser Verstand, das, was wir von Gott erkennen, die Lokomotive. Und das Gefühl kommt hinten dran und wird mitgezogen. Wenn man die Verehrung Gottes als etwas Heiliges bezeichnen möchte, Lob, Dank, Verehrung, dann denke ich, ist die Anbetung etwas Hochheiliges. Das ist etwas, was Gott sehr, sehr wertvoll ist. Nachdem wir uns die Formen der Verehrung, Dank, Lobpreis, Ehre und Anbetung angeschaut haben und wie sie sich steigern, denke ich, sollten wir uns fragen, wie äußern sie sich in dem Gottesdienst? Wie äußern sich Verehrung Gottes im Gottesdienst oder in unserem Leben? Alle vier Formen der Gottesverehrung äußern sich in verschiedenen Formen. Dank, Lob, Ehre können sich in Gesang, in Gebet oder in Taten zeigen, egal ob im Gottesdienst oder daheim. Wichtig bei diesen Äußerungen ist jedoch der Adressat. Um wen geht es, wenn ich Gott lobe? Geht es da um mein Herz, dass da Freude ist? Oder tue ich es für Gott? Wenn wir beten, singen oder Dinge für ihn tun, zu seiner Ehre, sollten wir uns vor Augen halten, wer der Adressat ist. Es geht um Gott und nicht um mich. Wenn wir das tun, hält sich Gott vor Augen, wer das für ihn tut. Und er sendet Freude und Liebe und Frieden, Ruhe in unsere Herzen. Wir brauchen uns nicht darum kümmern, dass unser Herz dann froh wird. Das wird Gott tun. Das ist Gottes Aufgabe. Unsere Aufgabe ist, ihm die Ehre zu bringen. Wir dürfen uns dann freuen, auf jeden Fall. Es geht um seine Ehre. Manchmal hinken ja so die Gefühle ein wenig hinterher, wenn wir Gott ehren. Aber auch hier, denke ich, dürfen wir Gott einfach um Hilfe bitten, wie wir eben schon gesehen haben, wie David das tut. Er betet, tue meinen Mund auf, tue meine Lippen auf, dass mein Mund dein Lob verkündige. Wir dürfen Hilfe von Gott erwarten. Der letzte Punkt, denke ich, möchte ich erwähnen, dass er uns Mut gibt. Und zwar geht es um Verheißungen. Verheißungen in der Bibel. Wir alle kennen doch die Redensart, Gott lässt sich nichts schenken. Ich weiß nicht, ob das in allen Bereichen stimmt, aber was seine Verherrlichung angeht, bin ich völlig davon überzeugt. Wenn man die Bibel durchschaut, so stellt man fest, dass viele der Aufforderungen, die ich eben vorgelesen habe, aus diesen Psalmen verbunden sind damit, dass Gott etwas verspricht, wenn wir es tun. Ich möchte eine Sache exemplarisch heute Morgen herausgreifen. Die Zeit ist schon recht fortgeschritten. Und zwar, das ist keine Verheißung, aber da sieht man, wie Gott es praktiziert. Die Begebenheit, als der Herr Jesus auf dem Berg ist oder wie er gegen Himmel entrückt wird, da lesen wir in Lukas 24 die Begebenheit, dass er mit seinen Jüngern aus der Stadt gegangen ist. Und dann steht in Lukas 24, und es geschah, indem er sie segnete, schied er von ihnen und wurde aufgehoben in den Himmel. Eigentlich müssten die Jünger jetzt ganz traurig sein. Der Jesus ist nicht mehr da. Der, dem sie ihre Liebe geschenkt haben, ihre Familien, ihre Häuser geopfert hatten, ist plötzlich nicht mehr da. Wir wissen selber, wie schlimm es ist, wenn geliebte Menschen von uns gehen. Hier geht der Jesus in den Himmel. Und was machen die Jünger? Sie warfen sich anbetend vor ihm nieder und kehrten nach Jerusalem zurück mit großer Freude. Und sie waren alle Zeit im Tempel und priesen und lobten Gott. Dann schließt das Lukas-Evangelium. Mich hat das bewegt. Die Jünger beten den Herrn Jesus an und in dieser Situation, wo eigentlich Trauer ihr Herz zerreißen müsste, schenkt Gott Freude. Und damit hört es nicht auf, sondern sie gehen nach Jerusalem und loben und preisen Gott weiter. Irgendwie ist das ein Kreislauf, merkt ihr das? Sie beten an, sie bekommen Freude ins Herz und sie loben. Ich glaube, damit war die Geschichte nicht zu Ende, sondern es ging weiter in ihrem Herzen und weiter mit dem Lob und der Anbetung Gottes. Mir hat das sehr froh gemacht. Eine Folge der Verehrung unseres Herrn ist Freude und Ruhe im Herzen. Willst du ein Leben unter dem Segen Gottes, unter seiner Freude führen, mit so einem vollen Herz, was zerreißt vor Freude und vor dem Drang, Gott anzubeten? Dann such seine Verehrung, seine Anbetung und er wird uns vieles schenken. Wir wollen noch einmal zusammenfassen, was wir heute gehört haben. Wir haben uns Gründe für das Lob und die Anbetung vor Augen gestellt und haben gesehen, wenn wir erkennen, was Gott will, wenn wir erkennen, wie groß er ist und was er an mir getan hat, dann treibt das uns in die Verehrung Gottes. Wir haben uns über die Arten der Verehrung Gottes Gedanken gemacht, über den Dank, über das Lobpreis oder Lob und Preis, über Ehre und Anbetung. Dinge, mit denen wir auf unterschiedliche Art Gott loben können, aber auch, wo wir die unterschiedliche Stärke unserer Anbetung, unserer Verehrung Gott gegenüber Ausdruck verleihen können. Es ist etwas Wunderbares, dieses Mittel, was Gott uns in die Hand gegeben hat. Er hat das gestiftet. Er hat Lob und Verherrlichung seines Namens erfunden für dich und mich. Wollen wir das praktizieren, dann wird Freude und Segen in unserem Leben die Folge sein. Amen.